NDR Info. Die Reportage.
Morgen. Genau, es kommt Gemüse. Einmal der Lieferschein und dann kontrollieren wir immer, ob das alles da ist. Die Champignons sind da, da gibt es Pfannengemüse heute Mittag. Dann Gurken, Tomaten kommen eigentlich täglich. Äpfel haben wir immer, weil ja die Besucher immer sich Obst nehmen können. Das steht immer in der Halle Altbau. Ist alles da. Super. Dankeschön.
Alles Bio, was Kirche auftischt. Eine Sendung von Brigitte Lehnhoff.
Auf dem Lieferschein steht auch drauf, wo die einzelnen Sachen herkommen. Der Apfel, der kommt jetzt hier aus Deutschland, altes Land. Die Tomaten, Kräuter kommen jetzt aus Spanien. Ist jetzt nicht gerade so regional.
Frühmorgens, kurz vor 7:30, Warenanlieferung bei der Landvolkhochschule Ösede im Osnabrücker Land. Bäcker und Schlachter waren schon da, nun auch der Obst- und Gemüsehändler. Küchenchefin Caroline Klöker hat die Ware entgegengenommen. Im Lieferanteneingang, auf einem Tisch aus Edelstahl, stapeln sich nun die Kisten und Kartons. Zwei Frauen aus dem Küchenteam packen aus, sortieren um und putzen das Gemüse. Aber nicht alles, was da in kräftigen Farben leuchtet und herzhaftes Aroma verströmt, ist nach dem Prinzip der Regionalität eingekauft, das eigentlich in der katholischen Tagungsstätte gilt.
Die Grundgemüse, ich sag mal der Blumenkohl, die Möhre, der Porree, all das, was auch hier in der Region wächst, kommt auch hier aus der Region. Aber nicht jede Sorte von Blattsalat und auch nicht die Melone und die Ananas, die Banane, die Nektarine sind natürlich keine regionalen Gemüse- und Obstsorten, die wir bekommen. Wir bieten sie an, weil wir auch merken, dass der Gast einen bestimmten Anspruch hat. Wenn morgens das Frühstück serviert wird und es gibt dazu einen Obstsalat oder frisch geschnittenes Obst, ist das schwer, das nur mit Äpfeln und Birnen zu machen, die hier in Deutschland wachsen. So hat man immer diesen Spagat zwischen, was möchte der Gast, was kann ich ihm zumuten und wie weit kann ich das tun und bin trotzdem noch glaubwürdig.
Über diesen Fragen brütet Ulrike Kornhage, Leiterin der Hauswirtschaft, schon seit Monaten, gemeinsam mit dem 10-köpfigen Küchenteam.
Es gibt diese Regel, dass alles, was vom Tisch des Gastes zurückkommt, in den Mülleimer muss. Es gibt diese Regel, dass man nichts aufwärmen darf. Es gibt die Regel, dass am Buffet ohne Kühlung und Spuckschutz alle Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch eine ganze Zeit gemacht. Und irgendwann erkennt man, die hochwertigen, guten, nicht berührten, von niemandem angefassten Lebensmittel müssen weg. Nur weil der Gesetzgeber sagt, da könnte eventuell ein Keim dran sein, ist eine Krux im Kopf, die mir Angst macht und die uns auch zu denken gegeben hat.
Das Küchenteam hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst keine Lebensmittelreste zu produzieren. Das heißt zunächst, bei den Tagungsgästen die Sonderwünsche für das Essen so genau wie möglich abzufragen und entsprechend einzukaufen. Bleiben trotzdem Reste übrig, sollen diese möglichst wiederverwertet werden. Denn mit 100%iger Genauigkeit kann man nicht planen, sagt Anne Kamps-Schreiber, die Ausbilderin in der Großküche.
Lass mich da mal durch.
Gerade kommt sie aus dem Kühlhaus, schiebt einen Wagen mit Vorratsboxen.
Morgens fahren wir eigentlich ins Kühlhaus, holen die Reste alle raus, dass man sie im Blick hat. Das ist ja schon wichtig, dass man sie nimmt und sieht, das und das ist noch da. Und dann wird eben halt überlegt, was kann ich noch damit machen? Wenn ich gestern eine frische Essig-Öl-Salatsoße gemacht habe und da ist was von über, dann werde ich die heute natürlich in den gemischten Salat wieder mit verwerten. Ne, dann wird die wieder aufgewertet mit frischen Sachen und dann ist es dann heute Mittag dann wieder mit weg. Und das andere ist jetzt das Gemüse, was schon im Vortag noch geputzt da ist, was wir heute noch auch mit verwerten natürlich.
Und was geschieht mit Lebensmitteln, die schon im Speisesaal waren und dort auf dem Buffet gelegen haben? Wurstaufschnitt zum Beispiel oder Käse?
Alle Speisen, die wir, weil wir ein Buffet haben, das sowohl gekühlt als auch mit einem Spuckschutz versehen ist, können wir ja wiederverwerten. Da ist dann die Pfiffigkeit der Küchenleitung gefragt, daraus was Nettes zu machen. Und da wundern wir uns immer wieder, wie gut es uns jetzt gelingt, doch auch alle Sachen zu verwerten. Was mache ich mit zurückgekommenem Käse und Aufschnitt? Gut, da geht dann die Pizza, der Belag für eine Pizza. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Also viele Sachen, die wir schon lange machen, aber auch einiges, was wir jetzt immer neu dazu entwickeln, um einfach uns auch selbst zu stärken. Wir passen auf, aus dem Kühlhaus kommt nichts in die Tonne, sondern das kommt erst über den Tisch.
Grenzen der Wiederverwertung zieht der Gesetzgeber. Demnach müsste alles, was auf dem Tisch des Gastes war, entsorgt werden. Auch die Butter, die in der Landvolkhochschule zum Frühstück auf jeden Tisch gestellt wird.
Bei der Butter sind wir dann hingegangen und sammeln die und verbacken die einfach, weil dann durchläuft die Butter einen Backprozess von 170 Grad und ich glaube nicht der stärkste Keim der Welt überlebt diesen Prozess und von daher bin ich mir sehr sicher, ist das auch eine Möglichkeit, um das auch verwerten zu können, gerade jetzt, wo Butter auch so wertvoll geworden ist oder Milchprodukte endlich wieder wertvoll geworden sind. Es gibt Dinge, wo ich sage, da macht das Gesetz auch manchmal den Weg in die falsche Richtung. Wir müssen wirklich gucken, was macht Sinn. Und was macht keinen Sinn? Und wenn es in meinen Augen Sinn macht, dass die Butter bei so viel Grad wiederverwertbar ist, dann tue ich das, obwohl ich da wahrscheinlich ein Gesetz breche.
Hallo zusammen.
Hallo.
Moin.
Die letzte Lieferantin an diesem Vormittag kommt. Renate Uppmann bringt drei weiße, mit Deckeln verschlossene Eimer.
Wir liefern Kartoffeln, geschälte Kartoffeln. Ich komme dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags, schälen wir, Dienstag, Donnerstag, Samstag liefern wir, immer frisch.
Die Küchenchefin bestätigt den Empfang der Ware und die Landwirtin verabschiedet sich wieder, muss weiter zu den nächsten Kunden. Dazu zählen auch Gastronomiebetriebe und Altenheime.
Und die das einfach zu schätzen wissen, dass wir punktgenau dann die Ware liefern und auch in den verschiedenen Größen, wie die das gerne haben möchten. Wir richten uns nach deren Wünschen. Ich denke mal, das macht die Direktvermarktung aus.
Der direkte Draht zum Lebensmittelproduzenten hat einen weiteren Vorzug. Den musste Ulrike Kornhage kürzlich unfreiwillig nutzen. Als nämlich bekannt wurde, dass Eier mit Fipronil belastet sind, einem Insektenvernichtungsmittel, das zum Desinfizieren von Ställen benutzt wird.
Wir sind drin.
Ach so.
Ja, hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moin.
Da kommst du doch einmal zu uns.
Johannes Kottmann beliefert hauptsächlich den Osnabrücker Einzelhandel mit Eiern, aber auch die Landvolkhochschule. Der Fipronil-Skandal hat ihn ganz schön auf Trab gehalten, erzählt der kräftige Mann im blau-weiß karierten Hemd auf dem Weg vom Wohnhaus zum Hühnerstall.
Wir haben ja auf unseren Eierschachteln immer die Telefonnummer drauf und es haben sehr, sehr viele Leute nachgefragt, ob wir da auch von betroffen sind. Ich habe das geprüft, unsere ganzen Desinfektionsmittel. Da ist nirgendwo Fipronil erwähnt. Milbenbekämpfung machen wir in der Regel mit Silikatstaub. Das ist ja auch biologisch abbaubar. Also wir sind einfach nicht betroffen. Ich glaube, das Vertrauen zu solchen Betrieben, wie wir das hier machen, wo wir die Stallhygiene komplett selber machen, wo wir da keine Fremdfirmen beauftragen, das ist für uns zum Vorteil. Das Vertrauen wird größer.
Ein gewisser Ärger ist aber immer noch da und den teilt auch Ulrike Kornhage.
Und es trifft immer die am härtesten, die sauber arbeiten. Die werden ja immer mit verhaftet. Es wird immer über die Landwirtschaft gesprochen und nicht über den Landwirt, der da gerade Mist gebaut hat oder Bockmist gemacht hat. Es wird verallgemeinert. Der Verbraucher ist verunsichert und jeder Landwirt muss sich rechtfertigen. Seit 15 Jahren in einem durch.
Johannes Kottmann steigt einige Stufen hinauf zur Stalltür. Weil die Hühner schreckhaft sind, klopft er kurz an. Sonst stünde er gleich in einer Staubwolke, sagt der Landwirt. 10.000 Hühner hält Kottmann in 4 Ställen, in diesem sind es 2.500. Der Stall ist 30 Meter breit und 10 Meter tief.
Dies sind 2 Ebenen, wo die Hühner Wasser und Futter bekommen. Dann können die rüberfliegen auf die linke Seite, wo die Legenester sind, und wieder zurück. Die Hühner können von der Anlage runter. Sie sehen überall die Ausläuferöffnungen, können da draußen in den Wintergarten rein. Und ab 10 Uhr können die von dort aus auch ganz nach draußen.
Aber die können ja sogar noch fliegen.
Das wird ja auch in den Aufzuchtbetrieben gefördert, dass die Hühner fliegen lernen.
Das braune Federvieh, so erklärt der Landwirt, lebt in konventioneller Freilandhaltung.
Nicht biologisch, sondern konventionell.
Keine Biohaltung, keine Bodenhaltung, das ist Freilandhaltung. Bio ist anderes Futter, biologisch erzeugtes Futter aus Russland oder was weiß ich wo weg. ins Off transportiert ist, ist es biologisch, was ich nicht verstehe. Und etwas andere Besatzdichte. Wir dürfen laut Gesetzgeber 9 Tiere pro Quadratmeter halten. Wir halten aber auch nur 7. Und biologisch erzeugende Betriebe dürfen 8 Tiere pro Quadratmeter halten. Es sind ganz kleine, geringe Stallunterschiede.
Ulrike Kornhage schaut auf ihre Uhr. Sie muss zurück nach Ösede. Die Frage bleibt, warum pocht die katholische Bildungseinrichtung nicht auf Bioproduktion ihrer Lebensmittel? Warum gibt sie dem Prinzip der Regionalität den Vorrang und damit auch vielen konventionell wirtschaftenden Betrieben? Johannes Buss, Leiter der Landvolkhochschule, argumentiert so.
Die konventionelle Landwirtschaft hat es geschafft, innerhalb einiger Jahrzehnte sich so zu entwickeln, dass sie extrem produktiv geworden ist. Das heißt, sie erzeugt sehr, sehr viele Lebensmittel und das sogar recht kostengünstig. Und das ist ja erst auch einmal ein Erfolg, den man darstellen darf. So günstig wie im Moment konnte in Deutschland noch nie eingekauft werden und in Europa herrscht kein Mangel.
Und was ist mit dem Preis, der für diesen Erfolg gezahlt wird? Überdüngte Böden, belastetes Grundwasser, nicht artgerecht gehaltene Tiere.
Da kann eben die biologische Landwirtschaft viel zu beitragen, da einen besseren Blick drauf zu haben. Auf der anderen Seite, nur mit reiner Biolandwirtschaft, auf den Flächen, die wir jetzt in Europa haben, würden wir uns auch nicht ernähren können.
Johannes Buss ist nicht bereit, um die Art des Wirtschaftens einen Glaubenskrieg anzuzetteln.
Da ist eben die Frage, wie kann man die positiven Erfahrungen in der biologischen Landwirtschaft nutzen? Wie kann man die positiven Erfahrungen der konventionellen, modernen Landwirtschaft nutzen? Wie können wir das zusammenbringen und das vorurteilsfrei, ideologiefrei, um dann eine nachhaltige Landwirtschaft zu entwickeln, die aber in der Lage ist, die Menschen zu ernähren?
Das kann nur gemeinsam geschehen, meint Buss, durch Diskussionen vor Ort mit den Landwirten. Von den eigenen Lieferanten in der Region erwartet die Landvolkhochschule schon jetzt, dass sie wesentliche Kriterien der Nachhaltigkeit beachten.
Dass sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut umgehen, dass sie die Menschen gut behandeln, dass sie die Tiere gut behandeln, dass sie nach den landwirtschaftlichen Kriterien, wie sie auch von der Landwirtschaftskammer vorgegeben werden, ihre Höfe bewirtschaften.
So wenig Johannes Buss eine bestimmte Art des Wirtschaftens bevorzugt, so wenig will er sich festlegen lassen auf eine bestimmte Art der Ernährung.
Ich hatte in einem Seminar, in einem Gespräch über die Frage des Verhältnisses von Mensch und Tier, eine Vegetarierin, eine Veganerin und eine Dame, die alles isst. Und alle drei haben das damit begründet, dass sie das aus christlicher Verantwortung heraus tun. Also ich kann mit Jesus vegan leben, mit Jesus vegetarisch leben und mit Jesus genüsslich ein Stück Fleisch essen.
In der Küche der Landvolkhochschule ist mittlerweile alles für das Mittagessen vorbereitet. Auf dem Speiseplan für Vegetarier stehen Kohlrabi-Schnitzel, für Fleischesser gibt es Schweineschnitzel.
Wir sind dazu übergegangen, die durchzuschneiden, zu halbieren, weil die manchmal so groß waren. Das war den Gästen zu viel. Ja, aber auch wieder unterschiedlich, andere sagen, wie? Nur so ein halbes Schnitzel. Ne? So. Aber wir haben sie jetzt alle durchgeschnitten. Das sind jetzt alles halbe Schnitzel. Und bei Frauengruppen oder so, da kommt jetzt dann auch nur das halbe drauf pro Person. Und bei Gruppen, wo wir wissen, die essen mehr, da legen wir dann 2-3 Stücke gleich schon per se mehr mit drauf.
In den beiden schrankgroßen Öfen garen in Pfannen das Fleisch und das Gemüse für die Gäste. Zeit für das Küchenteam, eine kurze Pause einzulegen zum Mittagessen im Personalraum. Danach muss alles wie am Schnürchen klappen. Pünktlich um 11:45 soll das Mittagessen für die Gäste auf den Tischen stehen. Die Servierwagen werden bestückt mit Fleischplatten, Schüsseln voll Gemüse und Kartoffeln. Im großen Speisesaal rund um das Buffet in der Mitte sind alle Tische besetzt. Ebenso im angrenzenden Wintergarten und einem weiteren separaten Raum. Etwa 100 Gäste sind heute im Haus. Am Salatbuffet haben sie sich schon bedient. Nun wird der Hauptgang serviert. Immer passend zur Zahl der Personen pro Tisch. So wenig Speisen wie möglich sollen zurückgehen. Niemand muss aber befürchten, nicht satt zu werden. Die Servicekräfte kommen an jeden Tisch, um zu fragen, ob mehr gewünscht wird. Trotzdem, unter einigen jüngeren Gästen regt sich Unmut.
Man ist noch nicht genug informiert darüber. Also ich wusste das jetzt nicht und habe demnach erstmal geurteilt, ja okay, da wird ein bisschen mit den Mengen, die an uns abgegeben werden sollen, gegeizt.
Wie mein Nachbar schon gesagt hat, musste man es einfach vorher ausschildern. Aber ich habe ja eh auch gehört, dass das Haus besonders auch auf ökologische Produkte setzt und auch auf fair gehandelte Produkte, und das ist durchaus zu unterstützen.
Man kennt es halt anders, ja. Also gerade wenn man bei Seminaren irgendwo ist, hat man ja doch immer relativ vollen Tisch und da bleibt dann auch viel übrig. Also das Konzept, was dahinter stand, war mir jetzt nicht präsent, aber das erklärt es natürlich.
Gäste der mittleren Generation hingegen haben kein Problem mit dem Konzept, ob sie es nun kennen oder nicht.
Ich finde das Essen von der Menge her reichlich. Qualitativ und geschmacklich finde ich es ausgesprochen gut und lecker. Sehr gut, dass man das am Salatbuffet selbst portionieren kann. Beim Nachtisch ist es ja das Gleiche. Und wenn man wirklich mit der Portion, die dann auf den Tisch gestellt wird, nicht auskommt, auch nachbekommt. Aber meine Erfahrung ist eher, dass das auch schon reichlich ist.
Dass halt auch nachhaltig gewirtschaftet wird, kann ich nur unterstützen. Das Essen ist hier wirklich top.
Am deutlichsten fällt das Urteil bei einer Gruppe von Senioren aus. Alle kommen aus der Landwirtschaft.
Im Grunde genommen ist es ja auch eine Missachtung des Wertvollsten, was der Mensch eigentlich schon mal zunächst haben muss, nämlich das tägliche Brot und das tägliche Essen. Und dadurch, dass unsere Nahrungsmittel so extrem billig geworden sind, wird heute ja nur noch das Beste gegessen und ungefähr die Hälfte weggeschmissen. Und da muss jeder einmal darüber nachdenken, wie er sich da verhält und ob es nicht auch notwendig ist, dass Nahrungsmittel eben wieder so produziert werden, dass sie eben auch einen Wert haben und dem Menschen das auch bewusst ist.
Zu diesem Umdenken will die katholische Landvolkhochschule Oeselde anstoßen. Und zwar nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit bundesweit 44 weiteren Bildungszentren im ländlichen Raum. Die sind in einem Verband organisiert und der hat sich das Projekt Mittel zum Leben auf die Fahnen geschrieben. Finanziell und ideell wird es von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützt. Das Ziel? Die Wertschätzung von Lebensmitteln spürbar zu steigern. Die Federführung des Projekts liegt bei der Landvolkhochschule Oeselde und dort in der Hand von Peter Klösener.
Und wir machen das in der Startphase mit 6 Bildungszentren, die bundesweit verteilt sind. Also wir sind im Moment die nördlichste. Wir haben im Berliner Bereich welche, im bayerischen Bereich, im westfälischen Bereich. Wir treffen uns und schauen gemeinsam, an welchen Stellen denn Ansatzpunkte sein könnten. Wir fangen bei uns an und gucken, wie gehen wir selber mit Lebensmitteln um und wie können wir das qualifizieren.
Soll heißen, die Tagungsstätten wollen sich darüber klar werden, welche Abfälle im eigenen Haus überhaupt anfallen, welche davon unvermeidbar sind, welche vermeidbar wären und wie man das erreichen kann. Dann kommt die zweite große Aufgabe.
Wir sind Bildungszentren, das ist unser Hauptgeschäft. Und wir sagen, wenn wir selber Erfahrungen damit machen, dann muss es unser Auftrag sein, diese Erfahrungen im Rahmen von Bildungsmaßnahmen weiterzugeben. Das heißt, wir werden im Rahmen des Projektes auch Curricula entwickeln. Inhalte von Seminaren, was aber auch beinhaltet Methoden, wie man effektiv Leute dafür sensibilisiert, dass dieses Thema für unsere Gesellschaft unumstößlich wichtig ist.
Diese Seminare sollen sich nicht nur an Verbraucher richten, sondern auch an landwirtschaftliche Erzeuger. An jene Klientel also, der sich die Landvolkhochschule seit ihrer Gründung 1929 besonders verpflichtet fühlt. Frühmorgens im Wäldchen gleich neben dem Bildungshaus. Unter dem grünen Laubdach mächtiger Linden stehen in kleinen Grüppchen junge Frauen und Männer. Denksport im Freien soll ihre Lebensgeister auf Trab bringen.
Das ist hier eine Gruppe von jungen Landwirtinnen und Landwirten, die gerade eine Fachschulausbildung machen und hier als Klasse hinkommen und 3 Tage hier vor Ort sind. Und die nutzen diese 3 Tage, um jetzt am Anfang des Schuljahres sich besser kennenzulernen.
Sagt Johannes Pott, pädagogischer Mitarbeiter der Landvolkhochschule Ösede. Er leitet das Seminar für die 26 jungen Männer und Frauen aus Ostfriesland. Alle haben im Sommer ihre Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen und besuchen nun in Aurich die einjährige Fachschule mit dem Abschlussziel staatlich geprüfter Betriebswirt.
Das Ganze wird begleitet durch ein Rahmenprogramm, in dem wir auch noch politische Bildung vermitteln. Also Politik ist für Landwirte, auch jetzt gerade vor den anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen, eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Es geht im Großen und Ganzen darum, wie werden unsere Lebensmittel produziert, zu welchen Bedingungen, wie sieht der Verbraucher das und wie kann der Landwirt auf den Verbraucher zugehen, wie kann der Landwirt aber auch Verständnis beim Verbraucher für die eigene Situation erzeugen.
Das hatten die Fachschüler am Tag zuvor ganz konkret ausprobiert. Was dabei herausgekommen ist, sollen sie nun im Seminarraum berichten.
Wir haben eine Rundfrage gemacht und dafür sind wir in die Stadt gegangen und haben bei Häusern geklingelt. Und da haben wir dann Fragen über Landwirtschaft gestellt und landwirtschaftliche Politik, weil jetzt ja auch bald Wahlen sind. Und da wollten wir einfach nur mal so eine Meldung haben, wie die informiert sind. Ja.
Johannes Pott möchte nun wissen, was die Gruppen erlebt haben, als sie von Haustür zu Haustür gezogen sind.
Dann waren wir beim älteren Ehepaar. Und dann meinten die so, ja, mit Landwirtschaft und sowas wollen wir gar nichts zu tun haben. Früher wäre ja alles besser gewesen, da würde mehr angebaut werden. Jetzt ja nur noch Mais und dann mit dem Gülle, man bringt ja nur ganz viel Gülle aus. Und dann meinte er so, ja, ihr holt das ja auch aus Holland, lasst das zu euch hinfahren und so. Und dann meinte er, ja, habe ich in der Zeitung gelesen und die Zeitungen lügen ja nicht.
Ja, also wir waren in so einer Siedlung, da waren viele Familien und so. Und dann kamen 3 Jungs auf uns zu und dann haben wir spontan die einfach gefragt. Die waren alle 12 Jahre alt und der eine Junge, der hat uns tatsächlich richtig vom Hocker gehauen. Also der wusste sehr viel über Landwirtschaft und die Eltern haben auch Bezug zu Landwirten, wo die dann ihre Lebensmittel herbekommen. Der wusste auch das mit dem Nitrat im Grundwasser. Also das war ein sehr positives Erlebnis, was auch begeistert hat.
Wir sind in einem Wohngebiet gewesen, Neubaugebiet. Die Mütter teilweise haben sich gewünscht, dass ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, vor allem im Kindergarten, dass die Kinder auf die Höfe eingeladen werden. Vor allem, dass auch die katholische Landvolkhochschule ein bisschen was macht oder das Landvolk eben. Die kaufen nicht unbedingt beim Discounter ein, sondern eher eben regional oder achten dann auf die Qualität eher, als dass sie auf den Preis achten.
Aus den Puzzleteilen der verschiedenen Eindrücke fügt sich bald schon ein realistisches Bild. Den Verbraucher gibt es so wenig wie den Landwirt. Und wer etwas verändern will, wird mit einem Tunnelblick nichts erreichen. Es geht darum, sich selbst im Beziehungsdreieck von Erzeugern, Vermarktern und Verbrauchern zu sehen. Welche Schlussfolgerungen ziehen nun die jungen Landwirte daraus?
Ja, dass es nicht einfach ist, die Produkte an den Mann zu kriegen. Also einige Leute sind da offen für und einige sind nicht offen. Es ist halt viel Öffentlichkeitsarbeit und halt viel mit viel Arbeit verbunden.
Also ich finde, wir Landwirte müssen unsere Produkte wenigstens in gutes Licht rücken, weil im Moment ist ja eher so die Negativpresse, die uns einfach schlecht macht. Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir wenigstens in unserer Region die Produkte ja gut darstellen. Dass wir tatsächlich auch mal einladen, dann doch mal auf den Hof zu gehen und mal zu gucken, wie wird das hergestellt, leben die Tiere gut, warum leben die so, das mal hinterfragen.
Wir haben uns aber eher zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, was die Milch angeht. Die Genossenschaft soll die Milch vermarkten, dafür bezahlen wir unseren Beitrag, die bekommen unsere Produkte und die haben die Aufgabe.
Wir hatten ja die Frage, wem trauen Sie insbesondere Kompetenz bei der Herstellung der Lebensmittel zu? Ja, und dann war halt bei den meisten ja den Landwirten. Sie trauen uns das zu, aber irgendwie kritisieren sie uns doch alle und denken, wir machen alles falsch. Das muss man nicht verstehen irgendwie.
Im Fernsehen, da seht ihr die Bilder. Es wird ein Bild von Landwirtschaft, von industrieller Landwirtschaft auch gezeichnet. Und das prägt sich natürlich bei den Leuten ein. Das ist ja genau der Ansatz, warum wir sagen, ihr müsst die Leute auf den Hof holen. Wenn die bei euch gewesen sind, selbst wenn ihr die jetzt nicht überzeugen könnt, was kann Besseres passieren, als dass jemand mit allen Sinnen mal im Stall gewesen ist, riecht, wie es da riecht, sieht, wie es aussieht, vielleicht sogar was fühlt, im besten Falle bei frischer Milch was schmeckt. Was kann es fürs Gedächtnis Intensiveres geben, vor allen Dingen im Kontrast zu dem, was man bei YouTube oder im Fernsehen sieht? Da hat man einfach nur ein Bild. Und wenn ihr Leute auf dem Hof habt, dann habt ihr die mit allen Sinnen da. Das brennt sich ja viel mehr ein.
Damit entlässt Johannes Pott die Gruppe in die Mittagspause. Danach steht ein Abstecher ins nahe Osnabrück auf dem Programm.
So, herzlich willkommen in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ich freue mich, dass Sie aus Ostfriesland, aus dem Auricher Raum, zu uns gekommen sind. Mein Name ist Martin Schulte. Ich werde Sie jetzt die nächste gute Stunde durch unsere aktuelle Ausstellung über Lebensmittel führen, eine Ausstellung zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung, und werde auch kurz etwas zu unserer Institution sagen.
In der modernen, lichten Ausstellungshalle sind verschiedene interaktive Module aufgebaut. Sie sollen den Besuchern veranschaulichen, auf welche unterschiedlichen Weisen Lebensmittel produziert werden und welche Auswirkungen das jeweils auf Mensch und Umwelt hat. Martin Schulte macht Halt an einer grauen Mülltonne. Obenauf liegen ein Brötchen, ein Stück Käse, eine Wurst, Radieschen, was ebenso weggeworfen wird. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel sind es nach Schätzungen pro Jahr allein in Deutschland. Neben der Mülltonne auf einem Tisch stehen 8 gelbe Gewichte.
Und der Besucher kann hier ein Produkt auswählen und bekommt dann mit Hilfe dieser Gewichte eine Rückmeldung, wie viel Kilogramm denn jeder von uns da wegwirft. Und ich nehme mal, weil Sie alle aus der Milchwirtschaft kommen, nehme ich mal das Stück Käse. Milchprodukte. Schätze nun, wie viele Kilogramm davon jeder von uns durchschnittlich pro Jahr in den Müll wirft. 2, 3, 6, 4, 10, 14.
Nach einigen Schätzversuchen signalisiert ein Bildschirm, 4 Kilogramm sind die richtige Lösung. Die jungen Landwirte und Landwirtinnen sind schockiert.
Das ist ja traurig. Also das will man ja gar nicht hören, dass man dann Lebensmittel für die Tonne produziert. Das ist ja No-Go.
Ich finde das also gerade im Fleischbereich ziemlich schlimm. Wir ziehen ja diese Tiere auf und wenn die dann dafür sterben müssen, also das hat auch einen ethischen Hintergrund, ne? Also wir töten die Tiere im Grunde für nichts, wenn sie dann in der Tonne landen. Also da finde ich schon, müsste man ziemlich mal aufpassen und auch nachdenken, was man da eigentlich macht.
Nach dem Besuch der Ausstellung bleibt die Gruppe noch bis zum späten Abend in Osnabrück. Für ihre Verpflegung ist gesorgt. Das Küchenteam der Landvolkhochschule hat große Boxen gepackt mit Brötchen, Fleisch und Salat. Für die anderen Gäste des katholischen Bildungshauses wird wie gewohnt das Abendessen im Speisesaal serviert. Auf dem Buffet Suppe, Brot, Wurst, Käse und eine große Schale mit frischem Salat. Außerdem im Angebot je eine kleine Schale Rindfleischsalat und Kartoffelsalat.
Das Rindfleisch war vom Mittag, vom Hauptgericht. Das haben wir dann klein geschnitten und dann halt zur Salat gemacht. Und Kartoffeln, das war halt die Beilage. Und dann haben wir dann halt den Salat gemacht.
Also ich finde das sehr gut. Ich mache das zu Hause auch so, dass aus Resten noch irgendwas Neues gezaubert wird. Und ich finde, dieses Haus steht auch für diese Art des Wirtschaftens. Das passt einfach dazu. Und es schmeckt lecker.
Finde ich gut. Würde ich zu Hause ja genauso machen. Warum soll das hier nicht funktionieren? Abgesehen davon, dass der eine Salat nicht schmeckt, aber das ist dann eine andere Sache. Das ist ja Geschmackssache. Aber ich finde es gut, wenn die Sachen nicht gleich weggeworfen werden.
Ich war 4 Jahre in den Tropen und ich habe gar nichts zu essen. Dann ist das ein Festessen.
Ich finde das beispielhaft, weil ich finde, dass wir unsere Ressourcen auf jeden Fall nutzen sollten, die wir haben. Und das finde ich eine ganz tolle Form von Recycling.
Trotz der grundsätzlich positiven Resonanz. Den Verantwortlichen in der Landvolkhochschule ist klar, dass noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Viele kirchliche Einrichtungen probieren ja bereits, nachhaltiger einzukaufen. Aber ganz konsequent nach diesem Prinzip zu wirtschaften, ist anspruchsvoll. Denn immer noch gilt:
Regional ist immer teurer als international.
Wer aber starke regionale Erzeuger will, die gesündere Lebensmittel produzieren, von denen nur noch das Unvermeidbare in die Tonne wandert, der muss sein Denken und Handeln komplett auf den Prüfstand stellen.
Wir sind in diesem Prozess, ich würde sagen seit einem Jahr, dass wir uns da intensiver mit beschäftigen. Und es tut wirklich gut, sich damit zu beschäftigen, weil es befreit. Es tut dem Gewissen gut und es tut auch dem Herz gut, weil diese Lebensmittel sind wirklich alle sehr mühsam produziert worden. Und wenn Essen, wovon andere satt werden könnten, weggeschmissen wird, ist das eine Sünde.
NDR Info, die Reportage. Sie hörten eine Sendung von Brigitte Lehnhoff. Alles Bio, was Kirche auftischt. Technik Elke Steinhardt. Produktion Rita Klostermann. Redaktion Florian Breitmeier.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.